Ein rot-dunkelrotes Wahlergebnis hat die Gemeinderatswahl am Sonntag in der Landeshauptstadt Salzburg gebracht. Die SPÖ kommt dort mit ihrem Spitzenkandidaten Bernhard Auinger auf Platz 1, obwohl sie damit sogar einen Prozentpunkt weniger hat als im letzten Durchgang 2019. Stolz und siegesfroh war der Kandidat am Sonntagabend im ORF freilich trotzdem.
Also dieses Ergebnis kann mir heute keiner schlecht reden, das sage ich ganz offen. Erster ist der, der als Erster über die Ziellinie geht. Und ja, für die Stichwahl steht es morgen wieder 0-0. Es geht weiter. Aber ich bin optimistisch, dass der nächste Bürgermeister Bernhard Auinger heißt.
Ja, und noch größer ist die Überraschung und Verwunderung über Platz 2. Die KPÖ Plus und ihr Spitzenkandidat Kai-Michael Dankl kommen nämlich auf 23,1%. Und mit diesem hohen Ergebnis hat, wie es scheint, nicht einmal der Kandidat selbst so richtig gerechnet.
Wir waren selber davon überrascht, dass wir so stark dazugewonnen haben. Ich war bis jetzt mit einem Mandat ein einzelner Oppositionsgemeinderat im Stadtparlament. Jetzt haben wir uns verneunfacht, wie es ausschaut.
Ja, und die im Land und zuletzt auch in der Stadt Salzburg regierende ÖVP verliert massiv an Stimmen und halbiert ihr Ergebnis aus dem Jahr 2019. Die Grünen landen auf Platz 4, die FPÖ erreicht nur Platz 5. Und auch wenn die ÖVP im Rest des Bundeslandes nicht so hoch verloren hat wie in der Stadt Salzburg, war der vergangene Sonntag alles andere als ein guter Wahlsonntag für die Partei. In 2 Wochen schon, am Palmsonntag, steht die Stichwahl an zwischen dem roten Kandidaten Auinger und dem dunkelroten KPÖ-Plus-Chef Dankl. Ja, wir stellen uns in dieser Folge einige Fragen. Wer wird der neue Bürgermeister in der Festspielstadt? Und ist eine Gemeinderatswahl nur eine Gemeinderatswahl? Oder lassen sich am Salzburger Ergebnis durchaus erste Trends für andere Landtagswahlen und die große Nationalratswahl im Herbst ablesen?
Presse Play. Was wichtig wird.
Sie hören eine neue Ausgabe unseres täglichen Podcasts. Mein Name ist Anna Wallner und ich bespreche jetzt das Ergebnis der Salzburger Gemeinderatswahlen mit Oliver Pink, dem Leiter der Innenpolitik in unserer Zeitung. Hallo Oliver.
Hallo.
Also die KPÖ Plus erreicht den 2. Platz in Salzburg und ist damit in der 2. Landeshauptstadt Österreichs ziemlich stark. Muss man sich jetzt Sorgen um Salzburg machen?
Nein, muss man nicht. Also wie in einer Demokratie üblich hat der Wähler Recht und wenn der Wähler so wählt, wie er wählt, ist das vollkommen in Ordnung. Die Frage ist, wie das jetzt Ganze endet natürlich. Also nach menschlichem Ermessen wird es in Salzburg mutmaßlich keinen kommunistischen Bürgermeister geben, weil der sozialdemokratische Gegenkandidat ist jetzt schon vorne. Und man kann davon ausgehen, dass die FPÖ-Wähler wohl keinen Kommunisten wählen werden und die ÖVP-Wähler großteils wahrscheinlich auch nicht. Also das könnte sich für den bisherigen sozialdemokratischen Vizebürgermeister schon ausgehen für den ersten Platz.
Jetzt hast du mir einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil das wäre meine letzte Frage gewesen. Am Palmsonntag ist Stichwahl. Was glaubst du, wie es ausgeht? Also das heißt, du glaubst, der Herr Dankl wird nicht gewinnen, diese Stichwahl.
Naja, das Momentum hat auf seiner Seite. Nicht? Also er hat natürlich den größten Schwung jetzt. Es ist ein großer Erfolg, also wirklich zugelegt in einem Ausmaß, wie man das selten sieht. Also das kann schon sein, dass natürlich viele ÖVP-Wähler sich sagen, der Dankl ist eigentlich eher grüner und eh irgendwie bürgerlich angehaucht und ein Intellektueller schaut aus wie Student im höherrangigen Semester. Also warum nicht den wählen, ja? Mit Baby posiert er jetzt auch in der Öffentlichkeit. Also vom Typ her sicher ein sympathischer, gewinnender, eloquenter Typ, der auch bürgerliche Wähler ansprechen kann, mutmaßlich auch hat. Also das muss ja irgendwie ausgehen. Die ÖVP verliert massiv, die SPÖ verliert aber kaum was, aber die KPÖ gewinnt groß dazu. Wo sollen die Stimmen herkommen, wenn nicht von mutmaßlich ehemaligen ÖVP-Wählern?
Darüber reden wir eh noch, das will ich dich eh auch konkret fragen. Aber zuerst wollte ich noch mehr auf dieses Thema Kommunismus zum zweiten Mal in einer Landeshauptstadt relativ präsent. Du selbst schreibst aber in deinem Leitartikel, man sollte bei Kommunalwahlen die Kirche doch noch einmal ein bisschen im Dorf lassen. Ich denke mir das ja auch ehrlicherweise, wenn man so von einer Kommunismuswelle warnt, dass man sich die Zahlen genauer ansehen sollte und auch ein bisschen in Relation setzt. Jetzt hat Kai-Michael Dankl und die KPÖ Plus zwar sehr zugelegt und Platz 2 erreicht, aber das sind in absoluten Zahlen 14.000 Menschen. Hm. Das ist jetzt auch nicht unbedingt der Erdtod.
Nein, das hat auch nichts mit der Ideologie zu tun, sondern offensichtlich einfach mit der persönlich gewinnenden Art und der Glaubwürdigkeit. Das gleiche gilt für die LKK in Graz, die aber schon eine in der Wolle gefärbtere Kommunistin ist als der Herr Dankl. Der kommt ja bekanntlich von den Grünen, von den jungen Grünen. Die haben sich 2017 zerstritten mit der Parteiführung um Eva Klawischnik. Die waren schon linker, als die Grünen erlaubt haben, muss man sagen. Gab es auch gröbere Auseinandersetzungen, die wurden dann rausgeschmissen. Und die sind dann zur KPÖ gegangen, weil ihnen das ideologisch dann durchaus näher war als die eigene grüne bisherige Partei. Aber das sind jetzt natürlich keine Leninisten, keine Stalinisten. Aber es gibt schon so eine altkommunistische Riege, gerade in der KPÖ Steiermark, die schon seit ewigen Zeiten dabei sind. Da waren auch jene, die dann in die Ostukraine gefahren sind, nach dem Motto,
schließt euch den Russen an.
Richtig, ja, weil der Feind ist im Grunde genommen immer die USA und da sind die Russen halt dann weniger schlimm. Und das gab es natürlich auch. Auch das wird mittlerweile versucht, in der steirischen KPÖ zu bereinigen. Weil die sind halt immerhin Bürgermeisterpartei, also die müssen jetzt schon irgendwie schauen, dass sie nicht ausfransen an den Rändern. Ja, und wenn man mit denen redet, mit diesen Kommunisten und fragt, na, was ist jetzt mit Lenin, Stalin, Marx? Marx ist natürlich nach wie vor ein Säulenheiliger, da gibt es für die nichts zu rütteln dran. Lenin wird irgendwie, naja, gute Seiten, schlechte Seiten, so ungefähr. Stalin distanziert man sich eindeutig. Redet man mit, das habe ich heute getan, mit dem Herrn Schweiger, das ist der KPÖ-Spitzenkandidat, und mit dem Franz Stefan Pateder, das ist so das Mastermind der steirischen Kommunisten seit jeher, der früher mal Parteivorsitzender war, sagen die ja, wir haben in der KPÖ dieses Kapitel Stalinismus spät, aber doch gründlich aufgearbeitet und wir bekennen uns vorbehaltlos zur Demokratie. So, das kann man jetzt glauben. Aber natürlich wird noch ein bisschen kokettiert mit der kommunistischen Vergangenheit, gerade was die Grazer KPÖ betrifft, auch die Frau K. selber, haben die ein bisschen ein ungeklärtes Nahverhältnis zum Titoismus. Also die Frau K. gibt Interviews, wo sie den Tito irgendwie dann doch positiv hervorstreicht. Angeblich steht irgendwo eine Tito-Büste auch. So, also da gibt es schon irgendwie, das war halt der bessere Kommunismus, der jugoslawische Tito-Kommunismus in deren Augen. Also da gibt es schon irgendwie eher eine gewisse Distanzlosigkeit.
Genau, diese Distanzlosigkeit wollte ich gerade auch ansprechen, betrifft ja nicht nur die PolitikerInnen, sondern auch die WählerInnen. Also jetzt kann man schon sagen, das ist alles irgendwie so, wie du es erklärt hast, der Dankl ist ein sympathischer Kerl und so weiter, aber was doch viele schockiert oder zumindest zum Nachdenken bringt, ist die Tatsache, dass man eben da zu historischen Gräueltaten, die der Kommunismus hervorgebracht hat, egal welche Figur dahinter steht, dass man das irgendwie über Bord wirft und sich da nicht besonders viele Gedanken dazu macht. Dass offenbar, dass es da ein Potenzial gibt an Wählerinnen und Wählern, die da wegschaut.
Den Wählern ist es offensichtlich egal. Den Wählern ist es, spielt jetzt keine Rolle, weil die Alltagssorgen sind irgendwie näher. Und jetzt sind auch die führenden kommunistischen Figuren in Österreich der Gegenwart, von Ernest Kaldenecker bis Kai Michael Dankl, ja auch keine in der Wolle gefärbten Stalinisten, sondern es sind ja nette Menschen, die irgendwie von einer linken Caritas zu kommen scheinen und sich halt für die Alltagsprobleme der Menschen einsetzen, zuhören, ja, eloquent.
Ja, ja, das schon, aber die Frage ist trotzdem, warum muss dann unbedingt dieses KPÖ dort stehen?
Das ist eine berechtigte Frage,
weil ja ultralinks nennen,
berechtigte Frage, weil diese Menschen natürlich schon daran glauben, an den marxistischen Kommunismus, an die Marx'sche Lehre. Die werden natürlich sagen, gut, mit den Verirrungen nach haben wir nichts zu tun.
Ja, und mit der Frage, wie viel Gewalt auch in einem richtiger Kommunismusbegriff
genau, also
drinsteckt,
standen,
dass man diese Dinge umsetzt.
Richtig, standen die Kommunisten in der Nachkriegszeit dann auch, die italienischen Kommunisten, die relativ stark waren, die französischen Kommunisten, die haben halt irgendwie, ja, es war eine Gratwanderung zwischen doch mit Moskau nicht ganz brechen, aber doch halt einen demokratischen Weg, Eurokommunismus hat man es damals genannt, bei den Italienern, einen eigenen demokratischen, linkssozialistischen Weg zu finden, ja.
Es ist auf jeden Fall sehr spannend, wie man damit umgeht mit der Frage, wie man sich heute so einen modernen Kommunismus vorstellt.
Ich glaube, wie gesagt, bei den Wählern verfängt es nicht. Auch die Warnung der ÖVP in Salzburg-Stadt vor dem Kommunismus hat er nicht verfangen. Mhm. Das hat die Leute offensichtlich nicht interessiert, offensichtlich auch die eigenen Wähler nicht.
Ja? Das ist auch die Frage, wie viele historische blinde Flecken es da schon gibt. Aber jetzt hast du die ÖVP angesprochen. Die ist ja regelrecht abgestürzt, hat ihr Ergebnis fast halbiert auf 20,8% und ist jetzt auf Platz 3. Du hast gerade vorher selbst erwähnt, das macht den Eindruck, als ob eben gerade schwarze Stimmen der KPÖ zugefallen sind. Da fragt man sich noch mehr, wie kann das sein, dass Bürgerliche die KPÖ wählen?
Das ist ein interessantes Phänomen, dass es in Graz schon zu beobachten gab, dass eben in den bürgerlichen Bezirken in Graz schon seit vielen Jahren die sogenannten Hofratswidmen, das ist immer klischeemäßig geheißen, die halt von diesem karitativen Aspekt des Herrn Kaltenegger sehr angetan waren, der quasi als Bebone, aber im Geiste des Don Camillo irgendwie aufgetreten ist, ja, dass die dann irgendwie zur KPÖ gewechselt sind. Weil die SPÖ dann als klassischer Klassenfeind, wenn man so nennen will, da gab es eine größere Distanz als zur KPÖ, die dann irgendwie sehr sympathisch daherkam. Ja. In Salzburg spielt sich das Gleiche ab, aber lustigerweise, ironischerweise nicht nur auf der ÖVP-Ebene, sondern betrifft auch die Neos. Mhm. Auch die Neos haben, sieht man im Landtagswahlkampf des Vorjahres, aber auch jetzt, die Kommunisten gewinnen dazu und die Neos verlieren. Da muss es auch einen relativ direkten Austausch geben, weil sonst gibt es das nicht. Ja? Also auch das ist interessant.
Da frage ich vielleicht, was gerade dazu passt, welche Folgen hätte denn jetzt ein kommunistischer Bürgermeister für die Festspiele?
Höchstwahrscheinlich keine, würde ich sagen. Also die Frage wurde ja auch schon gestellt, was bedeutet eine Landeshauptfrau, Stellvertreterin, Landeshauptmann, Stellvertreterin Marlene Swarczyk von der FPÖ, was bedeutet die für die Festspiele? Na, offensichtlich nichts. Also es gab, glaube ich, bei der Festspieleröffnung vereinzelte Pfiffe.
Eine kleine Kontroverse zwischen dem Intendanten Hinterhäuser und
Ex-Jedermann. Genau, dem, aber selbst, der Intendant, sich, selbst der Intendant wollte sich da nicht reinreden lassen, weil das ist immerhin ein Kulturevent und kein politischer Event. Selbst der hat relativ klargestellt, dass dieser Kulturveranstaltung und da machen wir jetzt keinen Politzirkus draus. Also auch das war wurscht und es wird der kommunistische Bürgermeister noch egaler sein, weil das natürlich auch wieder in Künstlerkreisen, sage ich jetzt einmal, einen gewissen radical Schick hat, wenn da ein kommunistischer Bürgermeister auf einmal die tiefbürgerlichen Festspiele eröffnet. Also das wäre kein Problem an sich, also zumindest einmal für die Künstler nicht, für die Festspielgäste, deutsche Industrielle möglicherweise vielleicht, aber ich glaube, der Herr Dankl ist nicht mit Hammer und Sichel, sondern mit Messer und Gabel, also ich glaube, der könnte sich da durchaus
benehmen. Ja, und einen roten Bürgermeister ist Salzburg ja lange gewöhnt gewesen.
Einen roten Bürgermeister, auch der Herr Schaden konnte das perfekt. Der Auinger kann, weiß ich nicht, aber Dankl würde die Chance natürlich auch nützen, sich da dementsprechend vielleicht neue zu erfinden und würde das ganz gut hinbringen.
Schauen wir trotzdem ganz kurz noch auf den Bund auch. Du hast gesagt, man sollte eben eine Gemeinderatswahl sein lassen. Welche Folgen hat denn das Ergebnis, wenn es überhaupt welche hat, für den Bund? Zum einen mal für die SPÖ, die ja wieder jetzt da auf Platz 1 gelandet ist, wo sich manche Stimmen abzeichnen, die sagen, ja, dieser rot-rote Erfolg in Salzburg sei schon noch ein Zeichen dafür, dass Bablers Politik mehr Chancen hat oder besser abschneiden könnte bei der Nationalratswahl, als jetzt alle immer glauben.
Gut, ich glaube, es hat null Auswirkungen, dass die Bundespolitik haben, weil erstens die KPÖ über keine zu kräftigen Kandidaten auf Bundesebene verfügt, auch nicht über ein zu kräftiges Thema. Dass man mit dem Wohnen vor Ort punkten kann, ist einzusehen. Aber wie soll das bundesweit stattfinden? Da kann es ja nicht jedem Menschen irgendwie helfen, dass er sich leichter tut beim Wohnungsfinden. Also da wird die KPÖ keine Rolle spielen. Für die SPÖ bedeutet das auch nichts, weil der erstens der Herr Auinger, glaube ich, vom Typ her anders ist als der Herr Babler. Die ganze Salzburger SPÖ ja eher so eine moderatere Mitte-Partei ist, auch unter dem Vorsitzenden Ecker, die jetzt mit dem Linkskurs wenig anzufangen weiß von Babler, die haben auch den Doskozil unterstützt. Also selbst da gibt es nichts abzuleiten. Das Einzige, was man irgendwie sagen kann, ist, dass der Gegenwind, der ÖVP entgegenbläst, halt auf allen Ebenen entgegenbläst, auf Bundesebene, auf Landesebene und offensichtlich sogar auf kommunaler Ebene. Jetzt hat die ÖVP als Bürgermeisterpartei in Salzburg sehr wohl die meisten Bürgermeister gehalten, aber wenn sich das alles zusammenrechnet, das Gesamtergebnis im Land Salzburg, bei Gemeinderatswahlen, sieht man auch, dass da jetzt ein Minus von 7 Prozentpunkten davor steht. Also
man muss aber sagen, dass das Minus im ganzen Land weniger schlimm ist als das in der Stadt.
Richtig, genau. Aber trotzdem,
und dass der ÖVP-Bürgermeister in der Stadt ja eigentlich eher auch nur passiert ist jetzt die letzten paar Jahre.
Also richtig, aber trotzdem hat man gesagt beim letzten Mal, bei der letzten Gemeinderatswahl, die ÖVP hat deswegen auch so gut abgeschnitten, weil es einen großen Rückenwind gab vom Bund. Es war Sebastian Kurz quasi am Höhepunkt seiner Schaffenskraft.
2019
jetzt,
war das.
Genau, jetzt bläst der Gegenwind. Das hat natürlich auch vielleicht bundespolitische Gründe. Aber ja, für die ÖVP schaut es in Summe jetzt nicht so gut aus. Also die braucht irgendwann einmal wieder einen Erfolg, ja, ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken.
Abschlussfrage, du hast die FPÖ ganz kurz erwähnt. Die liefert sich jetzt mit den Grünen ein Match um Platz 4 in Salzburg. Warum schneiden denn die so schlecht ab, obwohl ja die FPÖ seit fast einem Jahr in der Landesregierung sitzt?
Da könnte man jetzt auch wieder sagen, eine Gemeinderatswahl ist eine Gemeinderatswahl. Also das hat lokale Gründe. Sie haben auch noch zugelegt, nicht so stark wie sonst, aber immerhin. Also es gibt jetzt keinen Negativtrend, aber das wird jetzt die FPÖ, glaube ich, nicht im Bund beeinflussen, das Salzburger Ergebnis. Ganz im Gegenteil könnte, wenn man jetzt von einem bundespolitischen Trend sprechen will, sieht man den am ersten in Innsbruck, wo, wenn man den Umfragen glauben darf, der FPÖ-Kandidat an erster Stelle liegt. Nämlich relativ eindeutig. Ja? Mhm. Also das hängt dann halt wirklich von Gemeinde zu Gemeinde ab. Aber einen grundsätzlichen Trend für die FPÖ gibt es, so wie es für die ÖVP nicht gut läuft, läuft es halt für die FPÖ dann schon gut.
Ja. Und ich habe gelesen, in Marlene Swatzeks Heimatgemeinde ist die FPÖ auch ein bisschen abgestürzt.
Richtig,
das heißt,
genau.
Sie dürfte persönlich nicht so gut ankommen, was natürlich auch nur Spekulation ist. Aber gut, danke lieber Oliver fürs Ausdeutschen und Erklären des Salzburger Ergebnisses.
Danke ebenso.
Ja, und wir machen hier Schluss. Aber auf unserer Webseite finden Sie jede Menge weitere Analysen und Texte zur Salzburger Gemeinderatswahl. Und den Link zum Leitartikel von Oliver Pink stelle ich Ihnen in die Shownotes dieser Folge. Und apropos Wahlen, wir haben da etwas für Sie. Ein besonderes Abo für das aktuelle Superwahljahr. Und zwar gibt es die gedruckte Presse am Freitag, am Samstag und am Sonntag und dazu den rund um die Uhr Digitalzugang für unsere Webseite diepresse.com für 12 Monate um nur 6,90 Euro pro Woche statt regulär 10,50 Euro. Am besten, Sie melden sich gleich an unter diepresse.com/Wahlabo. Das würde uns besonders freuen. Danke fürs Zuhören, sagen heute Oliver Pink und Anna Wallner. Machen Sie es gut!